Ja, viele Eltern, auch wenn sie sehr liebe Kinder haben, die nach ihren Kindern gefragt werden, sagen manchmal, unsere Kinder sind keine Engel. Ich weiß, Lina, bei euch ist das anders. Ihr habt wenigstens zwei Engel. Aber im Ernst, ich glaube, der Beitrag eben war nicht nur für die Kinder. Das hat auch uns Erwachsenen, glaube ich, geholfen, weil in dieser Weihnachtsgeschichte oder in dieser Adventsgeschichte, die wir uns heute und die nächsten Wochen anschauen aus dem Lukas-Evangelium, da begegnen den Menschen immer wieder Engel. Und wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, merken wir auch, das sind solche Ausnahmesituationen, ja, wo Engel plötzlich sichtbar werden, wo Menschen Engeln begegnen und auf einmal eine Botschaft von Gott bekommen. Und da ist es gut, dass wir ein gutes, ein richtiges biblisches Verständnis über die Engel haben. Die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, das ist eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Und der Plan ist auch wieder, dass sie an Weihnachten hier gelesen wird und darüber gepredigt wird. Und wir haben dieses Jahr, ich glaube, auch einen guten Plan, dass vorher durch Lukas 1, durch diese Vorweihnachtsgeschichte, durch die Adventsgeschichte gepredigt werden soll. Und ich möchte gerne erstmal den Text lesen, Lukas 1, Vers 1 bis 25. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte, und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger, und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich gesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Uns begegnen in diesem Textabschnitt mehrere Menschen oder Menschengruppen, die warten, die auf etwas warten. Und ja, Advent heißt so viel wie Ankunft, und das ist immer auch eine Wartezeit. Jakob hat es anfangs schon gesagt, ja, natürlich warten wir die nächsten Tage und Wochen auf Weihnachten, aber auch noch auf etwas mehr. Und die einen, die hier ganz ausdrücklich erwähnt werden, dass sie warten, das ist das Volk, die Menschen, die dort vorm Tempel auf oder ja im Tempelvorhof auf Zacharias warten. Der Gottesdienstablauf, das ist ja noch ein alttestamentlicher Gottesdienst, auch wenn wir jetzt hier in der Bibel im Neuen Testament sind, aber dieser Opfergottesdienst im Tempel, typisch alttestamentlich, der war ganz anders als bei uns. Und ein Teil des Gottesdienstes war eben, dass der Priester zweimal am Tag in das Heiligtum ging und dort das Räucheropfer brachte. Also nicht in das Allerheiligste, dort durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr, aber jeden Tag, wahrscheinlich um 9 Uhr und um 15 Uhr, wurde dieses Räucheropfer gebracht. Und die Menschen, die eben dort waren zu der Zeit, die beteten dann im Vorhof. Jetzt weiß ich nicht, wie lange es so dauert, so ein Räucheropfer zu bringen. Aber die Menschen waren das gewohnt, die kannten das. Das wurde jeden Tag gemacht und Zacharias hat das eben an diesem Tag gebracht. Und es hat länger gedauert als normal. Und dann haben wir gelesen, das Volk, also Vers 21, das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Sie verwunderten sich, vielleicht waren sie auch besorgt. Also die Ersten, wenn angefangen haben, sich Sorgen zu machen, ist da vielleicht irgendwas passiert? Manche haben vielleicht auch schon einfach ungeduldig gewartet und dachten, naja, wann ist jetzt mal endlich dieser Gottesdienst rum? Ja, vielleicht geht es euch auch manchmal so. Also ich kenne das. Zumindest als Kind ging es mir ganz oft so, dass ich dachte, der Gottesdienst ist aber heute sehr lang. Und insgesamt glaube ich schon, dass man sagen kann, dass da Menschen ungeduldig wurden. Ob sie jetzt sehr besorgt waren oder einfach nach Hause wollten, jedenfalls dauerte es länger als normal. Aber das Schöne an dieser Menschengruppe ist, dass sie mit der Zeit das Beste angefangen haben, was sie machen konnten. Ja, wir hatten gelesen in Vers 10, die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Also wenn es Wartezeiten für uns gibt und wir uns langweilen oder uns fragen, wann ist das endlich vorbei, ist Beten im Neuen Testament das Beste, was wir machen können. Wir müssen dafür nicht mal nach Jerusalem, nicht mal zum Vorhof des Tempels. Wir können immer und überall als neutestamentliche Gemeinde zu Gott beten. Ich habe in der Vorbereitung einen Spruch oder ein Zitat gefunden. Ich weiß leider nicht, von wem das stammt. Das gibt es auch in verschiedenen Abwandlungen so im Internet. Ich lese das einmal vor. Viele Menschen warten den ganzen Tag auf den Abend. Die ganze Woche auf Freitag. Das ganze Jahr auf den Urlaub. Ihr ganzes Leben auf bessere Zeiten. Und in all dem Warten verpassen sie es zu leben. Ist jetzt kein Spruch aus der Bibel. Das ist kein Vers, der so in der Bibel steht, der einfach allgemein Menschen bewusst machen soll, es ist nicht klug, sich immer den nächsten Tag, das nächste Jahr oder die nächste Veränderung herbeizuwünschen. Es ist klug, die Zeit, in der wir gerade sind, auch wenn wir uns Veränderung wünschen, zu nutzen, bewusst zu leben und auch die Zeit, die wir haben, bewusst zum Gebet für Gott nutzen. Wahrscheinlich kennt es jeder von uns, dass wir manchmal auf ein Ereignis, auf irgendetwas ungeduldig warten, dass es etwas gibt, wo wir uns wünschen, das würde doch jetzt endlich mal eintreffen. Vielleicht ist es das Wartezimmer beim Arzt und wir sitzen schon eine Stunde und denken, wann komme ich endlich dran? Vielleicht ist es der Zug, der wieder mal zu spät kommt und man sitzt am Bahnhof und kann die Zeit heute ja mit dem Smartphone wunderbar totschlagen, aber man kann auch diese Wartezeit zu nutzen, um auf Gott zu hören oder zu beten. Und das Volk nutzt hier, wie gesagt, diese Wartezeit, auch wenn es länger dauert als gewöhnlich und sich die ersten Sorgen gemacht haben werden, das Volk nutzt diese Wartezeit zum Gebet. Dann haben wir den zweiten hier, das ist Zacharias, der zweifelnd wartet. Zacharias wird hier sehr, sehr positiv beschrieben, das möchte ich hervorheben. Ja? Wir haben gelesen, er und seine Frau waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten. Das heißt nicht, dass sie sündlos waren. Die Bibel macht klar, kein Mensch ist ohne Sünde, aber insgesamt lebte Zacharias genau so, wie Gott sich das vorgestellt hat, gerecht vor Gott. Sie waren ein ein vorbildliches Ehepaar. Und sie hatten ein Anliegen. Sie haben für ein Kind gebetet. Das wird deutlich, als der Engel Zacharias begegnet und ihm erstmal die übliche Grußformel vorträgt: Fürchte dich nicht. Das ist oft der erste Satz, den Engel sagen, weil natürlich Menschen, die noch nie Engel gesehen haben, sich fürchten. Und dann sagt der Engel: Dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Wie lange hat Zacharias für diesen Sohn gebetet? Wahrscheinlich Jahrzehnte. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass er Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gebetet hat. Und mittlerweile hat er es aufgegeben. Er sagt, er ist alt geworden, seine Frau ist auch nicht mehr die Jüngste. Wie soll das gehen? Ich weiß nicht, ob Zacharias in dem Moment an Abraham und Sarah gedacht hat. Zumindest später, als er neun Monate lang stumm war, sich nicht wirklich unterhalten konnte, hatte er viel Zeit zum Nachdenken, da muss er sicher an Abraham und Sarah gedacht haben. Da lesen wir in 1. Mose 17 was ganz Ähnliches. Abraham, der von Gott Nachkommen versprochen hatte, da lesen wir 1. Mose 17, Vers 17, in einem Gespräch, das Abraham hier mit Gott hat. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Also diese Hoffnung, noch einen eigenen Sohn zu bekommen, die ist doch jetzt nicht mehr da. Und wahrscheinlich muss es Zacharias irgendwann ähnlich gegangen sein. Lange Zeit gehofft. Im Gegensatz zu Abraham hatte er auch nicht die Verheißung, dass da ein Sohn kommt. Von daher kann ich mir das so gut vorstellen, dass er das einfach aufgegeben hat und jetzt auch selbst ein Engel Gottes, der ihm sagt, du wirst einen Sohn bekommen, selbst das überzeugt ihn nicht. Wie geht es uns heute? Rechnen wir heute mit Gottes Eingreifen? Gibt es Menschen oder Situationen, für die du lange betest, seit Monaten, seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, und es ändert sich nichts? Beten wir für ungläubige Angehörige, für Verwandte oder für Freunde, die Jesus nicht kennen, und scheinbar passiert da gar nichts. Andere Menschen sind schwer krank, lange krank, und beten, dass es besser wird, und scheinbar passiert gar nichts. Unsere Gebete werden nicht immer so erhört, das wissen wir, nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Aber lasst uns im Gebet dranbleiben, lasst uns fest an Gott halten und mit Ausdauer weiterbeten. Und in vielen Fällen merken wir ganz spät oder für unsere Verhältnisse vielleicht, für unser Verständnis zu spät, dass Gott doch eingreift. Wir wissen nicht, warum Gott so einen Zeitplan hat. Wir wissen nicht, warum Zacharias und Elisabeth so viele Jahre ohne Kinder verbringen mussten. Aber dieses Versprechen, das der Engel hier Zacharias gab, das stand fest, das galt. Und vielleicht sind auch wir dann manchmal doch überrascht, dass Gott doch eingreift. Zacharias, der hier im Tempel dient, er bringt ein Räucheropfer. Das ist was wir heute was wir nicht mehr kennen. Ja, wir kennen diese ganzen alttestamentlichen Opfer nicht mehr. Aber was Ähnliches kennen wir. Und im Neuen Testament wird das Räucheropfer manchmal mit etwas verglichen, was wir heute so kennen. Zum Beispiel Offenbarung 5, Vers 8. Den Vers möchte ich einmal lesen. Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, also es geht um eine Situation, die Johannes hier sieht im Himmel. Als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also auch im Himmel, da, wo wir jetzt nichts sehen, uns kaum vorstellen können, was da ist, was gerade die Engel im Himmel tun, sie beten Gott an, haben wir eben gehört, ja, sicher. Und sie bringen Räucheropfer vor Gott und sie bringen unsere Gebete vor Gott. Und wie bei Zacharias mag es sein, dass Jahre, Jahrzehnte lang nichts passiert, aber unsere Gebete sind vor Gott nicht vergessen. Lasst uns weiter im Gebet dranbleiben und das nicht aufgeben. Also wir hatten ein ungeduldiges Warten des Volkes. Wir hatten uns das zweifelnde Warten des Zacharias angeschaut. Und wir sehen aber auch ein sehnsuchtsvolles Warten der Kinder Israels. Israel wartete seit Jahrhunderten auf den Messias. Und die letzten 400 Jahre ist scheinbar so gar nichts passiert. Also es gab keine neuen Offenbarungen, es gab keine neuen Propheten, die ja, das Volk noch mal daran erinnert hatten. Und wahrscheinlich haben es viele auch aufgegeben, aber viele haben immer noch auf den Messias sehnsuchtsvoll gewartet. Ich möchte da noch mal die Verse lesen aus Lukas 1, Vers 14 bis 17, wo Gabriel dem Zacharias beschreibt, was sein Sohn machen wird, wer das sein wird, dieser Johannes. Er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das ist jetzt vielleicht nichts so Ungewöhnliches. Also, dass Eltern sich über die Geburt von Kindern freuen, das ist in den meisten Fällen so. Und viele werden sich über die Geburt freuen. Sicher werden da auch noch andere Menschen sein, die sich einfach über dieses Baby freuen werden. Aber es geht um viel mehr. Es geht nicht darum, dass ein neues Baby geboren ist und das irgendwie süß ist und den Eltern Freude macht. Es geht hier um so viel mehr. Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Eine kurze Umschreibung dieses Nazirea-Gelübdes, was es im Alten Testament gab. Also Menschen, die für eine gewisse Zeit Gott etwas versprechen und dann für eine gewisse Zeit auf alkoholische Getränke verzichten und besonders Gott nahe sind. Manche davon hatten auch im Alten Testament den Heiligen Geist. Zumindest phasenweise denken wir da an Simson beispielsweise, für den etwas Ähnliches galt. Und Johannes der Täufer hat jetzt hier die Besonderheit, dass er von Anfang an vor seiner Geburt schon ausgewählt ist für diesen Dienst. Warum? Warum braucht er diesen Heiligen Geist? Warum braucht er diese besondere Stellung? Vers 16. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Dieser Gedanke von Elia, der hat gläubige Juden seit wahrscheinlich 400 Jahren ungefähr begleitet. Ich möchte die letzten zwei Verse aus dem Alten Testament lesen, aus dem Propheten Maleachi. Da geht es um eine Prophezeiung, die Maleachi hier ausspricht. Maleachi 3, Vers 23 und 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder zu ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und ich bin mir sicher, dass Zacharias diese Verse kannte, dass er an diese Verse gedacht haben muss, als Gabriel ihm hier diese Botschaft bringt, wer Johannes sein wird. Es wird der Elia sein. Es ist die symbolische Erfüllung dieser Prophezeiung. Die Juden haben tatsächlich auf Elia gewartet und manche Juden warten auch heute noch auf Elia, dass Elia wirklich als Person wiederkommt. Wir sehen aber hier, dass er, auch wenn er nicht Elia ist, Johannes, aber dass er wie Elia in der Kraft Elias Gott, also Jesus vorhergehen wird, den Weg vorbereiten wird. Und auch Johannes selbst wurde ja mal gefragt, also viele Jahre später, als er erwachsen war, seinen Dienst gestartet hat, wurde er gefragt, wer er denn sei. Und manche Menschen dachten, vielleicht ist das sogar der Christus, vielleicht ist das der Messias oder wenigstens Elia. Und da lesen wir in Johannes 1, Vers 23. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, also Johannes der Täufer über sich selbst, er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes hat später als erwachsener Mann vor allem in der Wüste gelebt. Er hat dann auch am Jordan getauft. Er war schon irgendwie ein besonderer Mensch und er hat das Volk Israel vorbereitet. Und viele Menschen haben sich von ihm taufen lassen. Wir lesen irgendwie so, das ganze Volk, ganz Jerusalem ging zu ihm und hat seine Botschaft gehört. Viele Menschen, die nachher Jesus begegnet sind, haben vorher etwas von Johannes gehört. Und dass der Dienst Jesu auf offene Ohren stieß, das hatte auch mit Johannes zu tun. Das heißt, dieser Johannes sollte eine ganz wichtige Botschaft haben, einen ganz wichtigen Dienst tun. Natürlich gab es auch sehr viele, die sich über Johannes geärgert haben und viele, die auch später nicht auf Jesus hören und an ihn glauben wollten. Aber Johannes sagt, er ist eine Stimme in der Wüste. Und wenn wir uns fragen, warum Zacharias bekommt ja ein Zeichen des Engels, dass er stumm wird, das kann man auch als Gericht oder als Tadel verstehen, als Zeichen für ihn. Er bittet ja um ein Zeichen, was soll passieren? Dann kriegt er ein Zeichen, gut, du wirst 9 Monate nicht mehr reden können. Ich weiß nicht, wie es ihm die nächsten 9 Monate ging. Zumindest bei der Geburt konnte er ja auf einer Tafel schreiben, wahrscheinlich wird er in der Zeit vorher auch viel geschrieben haben. Wenn man älter ist, lernt man, glaube ich, auch nicht mehr so leicht irgendwie eine Gebärdensprache. Ich weiß es nicht genau, wie er diese 9 Monate verbracht hat. Jedenfalls denke ich auch, die Tatsache, dass er stumm ist, kann auch durchaus, also manche Ausleger deuten das auch heilsgeschichtlich so, das Alte Testament, Zacharias, der Priester, Altes Testament, das Alte Testament verstummt, das Neue Testament mit Johannes dem Täufer, die Stimme in der Wüste, tritt jetzt auf den Plan. Also die Juden, die Israeliten, die warteten sehnsuchtsvoll auf ihren Messias. Und Johannes ist nicht der Messias, aber er bereitet den Weg. Jetzt passiert etwas. Jahrhundertelang ist nichts passiert und jetzt kommt der, der den Weg vorbereitet. Jakob hatte anfangs schon gesagt, wir warten ja heute nicht nur auf den 24. oder 25. Dezember. Natürlich warten Kinder oder auch wir Erwachsene, wir freuen uns auf Weihnachten, das ist auch schön, aber wir warten als Gemeinde ja auf das zweite Kommen Jesu. Und ähnlich wie die Menschen damals, kann es sein, dass wir das manchmal aus dem Blick verlieren und denken, so lange ist jetzt irgendwie nichts passiert, aber der Herr wird kommen. Wir haben so viele Stellen, so viele Erinnerungen, Ermutigungen in der Bibel, die wir immer wieder hören und lesen. Und lasst uns da auch sehnsuchtsvoll auf den Herrn Jesus warten. So wie die Kinder sehnsuchtsvoll auf die Adventszeit oder auf Weihnachten gewartet haben oder warten. Unsere jüngste Tochter hat sich gestern so gefreut, das war einfach so schön zu sehen, als sie festgestellt hat, morgen ist der 1. Dezember, morgen dürfen wir das erste Türchen öffnen. Die war so begeistert und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, wann Jesus kommt, aber ich möchte genauso begeistert sein, wenn er dann kommt und mich genauso darüber freuen. Gerade in dieser Adventszeit, gerade wenn es um Warten geht auf Ereignisse, die vor uns liegen. Gerade dann lasst uns immer wieder mit diesem Gedanken uns beschäftigen, der Herr kommt bald und wir können uns selbst und auch einander damit Mut machen. Die letzte Person, die ich noch kurz anschauen möchte, ist Elisabeth in diesem Abschnitt. Sie wird ja auch noch mal ganz kurz erwähnt, dass sie dann tatsächlich schwanger wird. Also dieses Versprechen des Engels, das erstmal so unglaublich klingt, geht in Erfüllung. Sie wird schwanger und Vers 24 lese ich noch einmal. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Schmach hieß damals halt tatsächlich, dass sie ein Stück weit verachtet war. Wir haben gelesen, sie waren einerseits aus dem Geschlecht Aarons, also priesterliches Geschlecht, eine gewisse hohe Stellung im Volk. Sie lebten gerecht vor Gott, also müssen sicher auch ein gewisses Ansehen vor den Menschen gehabt haben, aber dadurch, dass sie keine Kinder hatten, Das wurde damals ja so verstanden, dass Gott diese Menschen irgendwie bestraft, dass sie irgendwas Schlimmes angestellt haben müssen, dass Gott ihnen irgendwie nicht wohlgesonnen ist. Und jetzt hat Gott diese Schmach von Elisabeth weggenommen. Auch uns als neutestamentlicher Gemeinde geht es so, also auch wenn wir jetzt nicht schwanger sind oder so, uns vielleicht nicht auf eine Geburt freuen, aber es gibt Dinge, die irgendwie Schmach sind. Oder vielleicht sagen wir im Deutschen eher, für die man sich schämt, die einem peinlich sind. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir getan haben, auf die wir nicht stolz sind. Und da lesen wir in Epheser 5, wie Jesus uns sieht. Und das, finde ich, hat so viel damit zu tun, wie Gott auch uns die Schmach oder die Schuld, die Scham und auch das schlechte Gewissen nehmen möchte. Epheser 5, es geht hier eigentlich um darum, wie Gott sich die Ehe vorstellt. Also es geht um Ehemänner und Ehefrauen und dann den Vergleich. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Elisabeth wartete noch ein paar Monate auf die Geburt, damit diese Schmach von ihr wegkommt. Wir im Neuen Testament, wir dürfen schon jetzt uns über das freuen und Gott dafür dankbar sein, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt und dass wir uns nicht mit Schuld und Scham und schlechtem Gewissen herumplagen müssen. Wie sieht Jesus uns als Gemeinde? Ohne Flecken und Runzel, also er sieht uns als wunderschöne Braut. Nicht, weil alles super toll ist, was wir machen, aber weil er für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn wir seine Vergebung in Anspruch nehmen, dann sieht er uns so fehlerfrei, weil er uns vergibt. Also Elisabeth wartet hoffnungsvoll. Dieses Warten darf für jeden heute in Erfüllung gehen. Also da müssen wir nicht 9 Monate warten, bis Jesus uns so sieht. Das darf heute so sein. Und wir haben immer wieder Besucher im Gottesdienst oder Menschen, die regelmäßig kommen, die hier auch ein Stück weit zu Hause sind, die aber Jesus nicht persönlich kennen. Dann wäre diese Adventszeit oder der Tag heute doch ein wunderbarer Tag, dieses Warten zu beenden und zu sagen, danke Jesus, dass du mir meine Schuld vergibst. Und dass du mich dann so ansiehst, dass ich mich nicht für mein Leben schämen muss. Ich möchte gerne, bevor wir noch gemeinsam beten, das nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten uns hier 4 Menschen oder Gruppen angeschaut und wir haben gesehen, dass das Volk, also die Menschen vor dem Tempel, ungeduldig gewartet haben. Die Ermutigung für uns, da wo wir auf irgendetwas warten müssen und uns wünschen, wann ist es endlich soweit. Lasst uns die Zeit nutzen, nicht nur zum Rumsitzen, sondern bewusst zum Gebet. Wir haben uns zweitens Zacharias angeschaut, der gewartet hat auf die Geburt, aber eigentlich nicht mehr wirklich dran geglaubt hat, also ein zweifelndes Warten, die Ermutigung für uns, lasst uns im Gebet dranbleiben, auch wenn lange da anscheinend nichts passiert. Wir haben uns drittens das sehnsuchtsvolle Warten des Volkes Israel angeschaut, die auf den Messias gewartet haben. Und auch so warten wir als Gemeinde und so dürfen wir uns freuen auf das zweite Kommen Jesu. Und zuletzt das hoffnungsvolle Warten der Elisabeth. Meine Schmach hat Gott von mir genommen, es wird was Tolles passieren. Und genauso dürfen wir uns auf Jesus freuen und darüber freuen und Gott dafür danken, dass er ja, unsere Schmach von uns genommen hat. Lasst uns gern noch gemeinsam beten und vielleicht auch dafür gerade Gott den Dank bringen. Ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab.